Ich denke, wir denken sofort an den Zufluchtsort Davids auf der Flucht vor Saul, dass er entrann in die Höhle Adullam. Nun ist dieser Ausdruck Adullam tatsächlich ein gewaltiger Begriff geworden vor unseren Augen. Ich denke, auch heute Abend werden wir das sehen können, verstehen können. Ich darf das wieder einmal vergleichen mit der Sache, wenn ich an einem Klavier das Pedal löse und einen Ton anschlage, dann klingen sämtliche übrigen 7 oder 8 Akkorde mit. Das heißt, wenn wir nach der Kenntnisnahme von den Zusammenhängen von heute Abend irgendwo in der Bibel das Stichwort Adullam wiederfinden, dann hoffe ich auch, dass in unserem Sinn und in unserem Herzen alle Akkorde an den übrigen Stellen in der Schrift wieder anklingen. Wir haben einen Auftakt in Josua 15, Vers 35. Josua 15, Vers 35. Stimmt das? Josua 15, 35. Ah doch, ja, natürlich. Vers 20 als Orientierung: Das war das Erbteil des Stammes der Kinder Juda. 35 werden die Namen genannt: Jarmut und Adullam und so weiter. Adullam ist vielleicht hier noch doch eine Bemerkung. Ja. Es heißt an anderer Stelle: Adullam in der Niederung. Eigenartig, Adullam, wer nach Adullam zieht, der zieht immer hinab. Er geht immer abwärts. Also Erbteil Judas. Adullam ist unwiderruflich und unbedingt mit dem Stamme Juda verbunden, verwoben, direkt. Und jetzt kommt 1. Mose 38. Da können wir nur die Hauptgeschehnisse herausgreifen und eines beachten. Wenn wir im ersten Vers lesen: Und es geschah zu selbiger Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Manne von Adullam einkehrte, mit Namen Hira. Also jetzt begibt sich Juda auf eigene Rechnung und Gefahr, auf einen eigenen Weg. Und zwar, wenn wir eben gelesen haben, es geschah zu selbiger Zeit, dann müssen wir mal schnell zurückblicken, was war denn zu selbiger Zeit auch geschehen. Eben hatten sie ihren Bruder Josef verkauft an die Händler, die ihn dann nach Ägypten gebracht haben. Wir lesen dazu Vers 26 vom Kapitel vorher, 37, Vers 26. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut verhehlen? Komm, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Dann haben wir einen Gewinn. Heißt das. Echt Judah. Ne? Ja, nichts zu machen. Ne? Nichts zu machen. Offenbar ist der Jünger Jesu namens Judas eben ein echter Sohn von seinem Stammvater. Parallel, ganz parallel. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Das darf man ihm noch zugute halten. Vers 36 noch. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. So, jetzt ist Josef verkauft. Und jetzt gibt der Gott Israels diesen Juda einmal dahin. Persönlich. Und dann geht man eigene Wege, nicht? Als sie vor Josef erscheinen, dem hohen Herrn in Ägypten, und er ihnen begegnet mit den Worten, wer seid ihr, Kundschafter seid ihr? Da war ihre Antwort, nein, wir sind keine Kundschafter, wir sind redliche Leute. Nein. Da wusste Josef, oh weh, ich kann ihnen noch nicht um den Hals fallen, mit den Burschen muss ich noch deutliche Sprache sprechen. Und so geschah es. Also, Josef ist verkauft durch den Vorschlag des Juda. Und jetzt kommt die Geschichte Judas, dieses Juda, Stammvater der Juden. Und da lesen wir. Juda ging von seinen Brüdern hinweg, hinab, zu einem Mann von Adulam, namens Hira. Und Juda sah da selbst die Tochter eines kananitischen Mannes namens Shua, also eine Kananiterin. Und er nahm sie und ging zu ihr ein. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und dann wissen wir, da kam der erste, der zweite, der dritte Sohn, gezeugt durch Juda mit dieser Kananiterin. Die Namen der drei, Geher, Onan und der letzte noch. Die beiden ersten waren so missfällig vor dem Herrn, dass beide, ja, er gab dann dem Erstgeborenen ein Weib namens Tamar, Geher. Da wäre die Tamar, und das war natürlich auch eine Hamitin. Und Geher, der erstgeborene Juda, war böse und Gott tötete ihn. Onan wissen wir dann ohnehin, denn schon in den Tagen vor dem Gesetz war das Gesetz der Schwagerehe schon geläufig und in Ordnung. Da bei den Patriarchen. Als der erstgeborene Sohn Judas gestorben war, da war die Tamar Witwe. Und jetzt das Schwagergesetz gebietet, der nächstverwandte, Blutsverwandte, also in dem Fall sein leiblicher Bruder, hatte die Pflicht, nun die Witwe zu heiraten. Aber das war noch das Wenigste. Sondern um was es ging, dieser Erstgeborene starb ohne männlichen Nachkommen, ohne einen Erben zu hinterlassen. Das war das Wichtige. Und jetzt war der Bruder, der die Witwe heiratete, verpflichtet, zu zeugen mit der Witwe, und wenn ein Sohn geboren wurde, wurde der Sohn nicht als Sohn dessen eingetragen, der ihn gezeugt hat, sondern als Sohn des Verstorbenen, damit der jetzt vom Bruder Gezeugte dann die Erbschaft des Verstorbenen übernehmen kann. Das passte den Zweiten aber nicht und hat entsprechend sich sündigend vergangen, sodass Gott auch ihn tötete oder wegnahm. Und jetzt hatte Judah, kam in die Seelenangst, jetzt hätte er den Dritten nicht eher geben müssen. Ja, der kommt dann sicher auch noch um. Das liegt offenbar, meinte er, an der Tamar. Ja, da stimmt was nicht. Bei der hat es wunderbar gestimmt, nur bei ihm nicht, wie wir sehen werden. Er verspricht der Tamar, sobald der Dritte, der Jüngste, soweit ist, dem Alter nach, bekommst du ihn als Mann. Das kam so, das heißt, das Alter war da, jahrelang da, und Judah hat dieses Versprechen nicht eingehalten. Dann lesen wir. Vers 12. Als der Tage viele geworden, da starb die Tochter Schuas, das Weib Judas. Aha. Jetzt ist also Judah selber Witwer geworden, hat keine Frau mehr, Witwer geworden. Und als Judah getröstet war, ging er zu seinen Schafscheren hinauf, er und Hira, sein Freund, der Adulamiter, Hira, nach Timna. Und es wurde der Tamar berichtet und gesagt, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft, also sie, die Tamar, war jetzt Witwe und der Schwiegervater Judah war Witwer. Von sich bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich an den Eingang von Enaim, das am Wege nach Timna liegt. Denn sie sah, dass Schela, also der Jüngste, groß geworden war und sie ihm nicht zum Weibe gegeben wurde. Und Judah sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Er hob zu ihr ab in den Weg und sprach, wohlan, lass mich zu dir eingehen. Denn er wusste nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Und sie sprach, was willst du mir geben, dass du zu mir eingehst? Da sprach er, ich will dir ein Ziegenböcklein von der Herde senden. Sie ist gerecht, weil sie nicht meinem Sohn Schela gegeben hat. Und er erkannte sie hinterher nicht. Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus. Die Hebamme nahm sie und band einen Karmesinfaden in seine Hand. Ist das etwas? Noch schnell fertig. Um seine Hand und sprach, dieser ist zuerst herausgekommen. Aber was passiert? Er zieht sein Händchen wieder zurück. Da kommt der Zweite zuerst zur Geburt. Das sind Sachen. Dieser ist zuerst herausgekommen und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sprach, wie bist du durchgebrochen, auf dir sei der Bruch. Und man gab ihm den Namen Perez als Bruch. Also, oder? Riss, ist noch besser. Riss. Perez. Und danach kam sein Bruder heraus und dessen Hand der Karmesinfaden war. Und man gab ihm den Namen Serach. Doch. Der Kapitel 39. Und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt. Also während Josef, jetzt ist er eben verkauft worden, führt Gott den Judah so. Oder lässt ihn so entgleisen. Nachdem diese Geschichte vorüber, wenn es nicht erzählt ist jetzt, nicht? Kommt ja wieder Josef dran. Das ist nicht ganz gewaltig. Stimmt das auch in Bezug auf Christus?
Der wahrhaftige Josef, seine Geschichte, bis er verkauft wurde. Und was führt dann Gott Juda für einen Weg? Während 2 Jahrtausenden. Bis Josef wieder drankommt, erhöht er vor ihnen steht. Noch schnell die Frage. Oder die Bemerkung hier, die Hebamme bindet sofort den
Kamesin-Faden. Was
ja mit einer erste Verse, Propheten Jesaja. Und wenn deine Sünde blutrot wäre und rot wäre wie Karmesin, was ist das Karmesin für ein Zeichen? Was hat denn die Hure Rahab in Jericho für ein Aushängeschild ans Fenster gehängt? Ne? Genau, Karmesinschnur. So. Ihr seht, wenn die Schrift einmal einen Charakter einer Sache bezeugt, dann bleibt sie dabei durch die ganze Schrift. Ob wir es verstehen, wahrnehmen oder nicht, können wir uns darauf verlassen. Wenn es uns zuerst gar nicht sein, das sei so, bitte noch einmal forschen, noch einmal bitten um Weisheit. Und die Dinge werden aufleuchten, ganz gewaltig. Also aber, wie steht es? Wenn deine Sünde rot wäre wie Karmesin, wie geht es weiter? Weißer als Schnee, weißer als Folie soll sie werden. Durch das Blut des Christus. Die Demütigung des Judas auf diesem Weg. Gott genehmigt solche Dinge, weil vor ihm Demut des Herzens das Köstlichste, das Wohlgefälligste ist. Von allen Wundern seines eigenen Wesens. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn sind die Stücke des Heiligen Geistes. Sein Wohlgefallen ist aber am Geist der Furcht des Herrn. Und Salomo sagt, die Demut des Herzens, die Furcht des Herrn. Ist so und so. Durch diesen Demütigungsweg des Judas, ja, des Stammvaters der Juden, hat Gott diesen Judas befähigt, als die Stunde gekommen war, dass die 10 Männer den Benjamin jetzt doch mitgebracht, die Sache mit dem silbernen Becher und Rach des Benjamin, da wussten die 10 Brüder, mit uns ist aus. Das ist fertig. Konnte keiner mehr ein Wort hervorbringen gegenüber dem hohen Herrn? Nur Juda. Und zwar so ergreifende Worte, dass es diese Worte des Juda waren, die es fertig brachten, dass Josef sich nicht mehr halten konnte, sich ihnen zu offenbaren. Also wozu demütigt Gott? Damit dort, wo die Situationen verzweifelt sind, nicht, noch eine umso wunderbarere Rettung zustande kommt. Wenn du mich demütigst, wie geht's weiter? Machst du mich groß. Josef auf seine Weise, unheimlich schwer, also 1,5 Jahrzehnte, und den Juda auf seine Weise. Und jeden von uns auf seine Weise. Und wenn wir dann jede Demütigung dankbar annehmen, jetzt haben wir Grund. Ne? Wenn du uns demütigst, das passt uns nicht so, sei es wieder durch eigene Schuld, demütigst, und wenn wir sofort dann beim Herrn antreten, Herr, so bin ich, hier bin ich, ne? Ist die Sache schon in Ordnung. Erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen. Das ist auch für Judas. Und er wird gerade machen deine Krumm und Pfade. Also, dass wir uns ihm stellen dürfen, gerade so, wie wir sind. Wie wir uns ertappt haben, was, wo wir hängen sind oder was passiert ist, dass wir uns ihm stellen, demütigen, so Herr, so sehe ich aus. Und da bin ich ganz dort unten und sagt der Herr, so, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir weiterfahren. Und neu anfangen. Das ist die Vorgeschichte oder eine der Vorgeschichten. Und nun kommt das bekannte Geschehen mit David. 1. Samuel 22. Dass das gerade wieder Kapitel 22 ist, auch wieder nicht von ungefähr. Vers 1 an. Noch in Vers 21 eine wichtige Vorbemerkung. David ist schon auf der Flucht vor Saul mit seinen Getreuen, hat aber nichts zu essen. Er kommt zum hohen Priester, der Stiftshütte, klagt ihm seine Not. Was macht der hohe Priester? Der gibt dem David und seinen Männern Schaubrote zu essen und rüstet ihn noch aus mit einem Schwert. Jetzt ist, auch nach dem Rat des Gottes, hat es beinahe versucht zu sagen, leider, ist ein Mann dabei, wo der hohe Priester das vollzieht, mit den Männern, mit David und seinen Getreuen. Vers 7, Kapitel 21. Es war aber da selbst an jenem Tage, gerade an jenem Tage, ein Mann von den Knechten Sauls, der sich zurückgezogen vor Jehova auffiel. Sein Name war Doeg und war ein Edomiter, also Nachkomme von Esau. Er war der Aufseher der Hirten Saul. Nur die Bemerkung zur Kenntnis nach. Kapitel 22, Vers 1. Und David ging von dannen und entrann in die Höhle Adulam. Ist David aus dem Stamm Juda? Stammt er also von Juda, von diesem eigenartigen Juda ab? Ist seine Urgroßmutter die Tamar? Tatsächlich. Prachtvolle Ahnenreihe, nicht? Für den Mann nach dem Herzen Gottes, eigenartige Sache wieder. Eigenartige Dinge. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Nicht nur hinab nach Adulam, sondern in die Höhle Adulam hinab. Warum? Was ist denn geschehen mit dem hohen Priester und seinen 70 Söhnen? Saul lässt den, der Edomiter hat das den Saul verraten. Ne? Saul lässt den hohen Priester vor sich kommen, stellt ihn zur Rede und er kann seine Unschuld beweisen, indem er dem König Saul sagen kann, ja, du hast ja selber den David gepriesen und erhöht und er ist dein Mann und etwas anderes weiß ich gar nicht. Ne? Also, was habe ich falsch gemacht? Ich wollte ja den Mann, den du hochgestellt hast, dem helfen. Du musst sterben, du und seine 70 Söhne. Hat alle getötet, den hohen Priester, und wunderbar, die Knechte raus, die den Auftrag bekamen, die 70 Mann und den hohen Priester, den Vater zu töten, weiterten sich, Hand anzulegen an die Priester Gottes, die hoch waren. Und da stand der Doeg da, dann sagt er dem, Edomiter, mach du das und der macht das. Und jetzt geschah es wieder, dass einer, ein einziger, entrang. Und den hören wir dann noch. Zurück zu den ersten Versen von Kapitel 22. Da wussten sie, das ganze Haus des Vaters, der David und sein Vaterhaus, wenn Saul den David nicht erwischt, dann nimmt er uns alle, bringt er uns alle um. Dann zogen sie es vor, lieber zu David in die Höhle Adullam zu fliehen und sich dort aufzuhalten, als von Saul ergriffen zu werden. Also erstens kamen zu David in die Höhle Adullam hinab, das ganze Haus seines Vaters, kamen dorthin zu ihm hinab. Und es kommen weiter wunderbar ehrbare Leute zu ihm, auf die er sich unbedingt verlassen konnte. Achtung, was ich gesagt habe. Und es versammelten sich zu ihm erstens jeder Bedrängte. Also erstens das ganze Haus seines Vaters, das geht nicht, fünf. War die ganze Sippschaft beieinander in der Höhle. Zweitens, jeder Bedrängte. Warum kommen die zu David? In die Höhle, wo sie wissen, der Saul führt uns alle zum David und uns alle nach. Drittens, jeder, der einen Gläubiger hatte. Großartig. Da war ja David finanziell wunderbar dran, nicht? Und jeder, der erbitterten Gemütes war. Eine Gesellschaft. Wer von uns kennt die Situation der Männer von Gibeon? Also schon wieder so ein Lumpengesindel beieinander. Damals hatten sie es mit der Gnade des Josua zu tun, die Gibeonisten, und hier haben sie es mit dem Mangel nach dem Herzen Gottes zu tun. Bei diesen Gottesauserwählten finden wir immer die traurigsten Tröpfchen der ganzen Weltgeschichte versammelt. So. Jeder verdrängt. Und der erfüllte den Gemüteschlag. Und er wurde ihr Haupt. Er hat eine Mannschaft beisammen. Wenn er das Haupt dieser Gesellschaft geworden ist, dann war ja diese Gesellschaft sein Leib. Hebräisch sein Haupt. Ihr Haupt. Kennt ihr auch noch eine Gesellschaft, die ja auch mit erbittertem Gemüt und als Schuldner und als und so weiter, ja. David, zu einem großen David, dem Sohn David, in die Höhle Adullam gekommen. Und er wurde ihr Haus, und es war bei ihm an 400 Mann. Vers 22 noch zur Kenntnis nehmen. Unglaublich. Aber Kapitel 30, das letzte Kapitel, das zweitletzte Kapitel. Lesen wir Vers 22. Und jeder böse und nichtswürdige Mann von den Männern, die mit David gezogen waren, hob an und sprach. Lesen wir einmal die Bemerkung der Elberfelder. Und jeder Sohn Belial, des Teufels, die mit David waren,
Also die erbitterten Gemüter, da waren noch etliche drunter. Alles andere als wo David das Haus hätte sein. Aber er wurde
ihr.
Also sogar wenn solche Leute dahergelaufen sind, dürfen sie zu David in die Höhle abgehen. Bitte? Vers 23. Aber David sprach zu den Söhnen Belials: Tut nicht also, meine Brüder. Was sollen wir jetzt dazu sagen? Wir frommen. Das ist einfach mal verständlich. Zu Kapitel
22.
Wir lesen nur noch Vers 17, einige. Der König sprach zu den Läufern, die bei ihm standen: Wendet euch und tötet die Priester Jova, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wussten, dass er so mit meinen Ohren gerechnet hat. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht ausstrecken, um über die Priester Jehovas herzufallen. Da sprach der König zu Doeg: Wende du dich und falle über die Priester her. Doeg, der Edomiter, wandte sich und fiel über die Priester her, und er tötete am selben Tage 85 Mann, die das leidende Essen und so weiter. Begreifen wir, dass es für den König Saul langsam, aber sicher einfach nicht mehr möglich war, auch wenn er noch in Gnade schrie, keine mehr zu bekommen. Er musste einen unbarmherzigen Gericht schauen, der König Saul. Sind da aber die Wege und die Gedanken von Gott am Ende? Aus welchem Stamm war denn Saul? Saul. Benjamin. Gibt es im Neuen Testament auch einen Namen Saul aus dem Stamm Benjamin? Der begann genauso, wie der Saul im Alten Testament aufgehört hat. Der im Alten Testament hörte auf, Samson, weil er
David
und der Höhle auf den Saul losgibt, er kehrt sich um, wo er ruft: David, den König Saul, 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 warum verfolgst du mich? Der König, der David gewesen, wie war es im Neuen Testament? Der große, der wirkliche Mann nach dem Herzen Gottes. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und was das unbarmherzige Ende des Königs, wo einem das Herz fast erdrückt wird, kann man nicht verstehen. Die Antwort auf diese brennende Frage nach der Barmherzigkeit Gottes auch gegenüber Saul, das war nach dem Gesetz so, aufgrund der neuen Rechtslage von
Israel,
hat Gott das gesagt: Der Saul aus dem
Stamm,
die Herde des guten Hirten,
aus dem Stamm, mit diesem Haus näher aufstrecken und umbringt der ihm in der Ausstreckung.
Mit dem zeige ich, was meine Gnade fertig bringt. Maximal. Und damit ist auch die Frage, ob der König Saul im
Alles.
Denn vor dem Geist ist das Ganze ein Vorgang. Wie begann denn Saul? Genau wie Satan, das erste herrliche der Begnadigung umgebracht und so weiter. Mehr darf ich da nicht sagen. So,
kommt das Ärger weiter. Vers 20. Und es entrang ein Sohn Ahimelech, was auch immer ist. Des Sohnes Ahitub, sein Name war Abjatar. Und er entfloh David nach. Und Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester Jehovas ermordet hat. Da sprach David zu Abjatar, dem Flüchtling: Ich tuschte an jenem Tage, weil Doeg der Edomiter das erzählt, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig an allen Seelen des Hauses Reinhardt. Bleibe bei mir, fürchte dich nicht, denn wer nach meiner Seele trachtet, trachtet nach deiner Seele. Also wir sind der furchtbaren Situation von allen Verlassenen hingegeben, keine Hilfe. Aber was darf ich zu sagen? Bleibe bei mir, fürchte dich nicht, denn wer nach meiner Seele trachtet, trachtet nach deiner Seele. Denn bei mir bist du wohl bewahrt. Bei mir in der Höhle Adulla. Ist das Glauben? Ist das eine Vollgewissheit des Glaubens? Diese Gesellschaft und in der Höhle. Was das alles für Einzel- Unheimlichkeit ist. Tag und Nacht in der Höhle, vielleicht mal schnell raus zu sehen, kann man noch raus oder nicht. Und eines Tages kommt sie raus. Bleibe bei mir, denn der nach meiner Seele trachtet, trachtet nach deiner Seele. Darf das Jesus auch sagen? Wenn der Letzte, ein kleiner Überrest, zu Jesus flüchtet. Wir merken ja, Adulam, die Höhle Adulam, sind die Wunden Jesu. Golgatha, die Wunden Jesu. Wer zu ihm flüchtet, als Wunder eines Entronnenen, dem sagt Jesus, wer nach deiner Seele trachtet, trachtet nach meiner Seele, bleibe bei mir, da Golgatha, wo alles, alle Konzentration des Feindes gegen uns läuft, um uns auszurotten, auszutilgen. Bleibe bei mir, denn bei mir bist du wohl verwahrt. Wie viele Mann, lesen wir, waren da bei David? 400 da. Wie haben sich die ernährt und was ist da alles geschehen? Zum Glück schweigt die Schrift, dann wollen wir auch nichts konstruieren, aber 400 Mann. Jetzt holen wir einmal weit aus, um wieder einmal erleben zu können, wie der Geist Gottes in Jesus. Offenbarung 1 wird dargestellt, nach dem Wege seiner Leiden in seiner Herrlichkeit.
Bitte, Kassette, wenn
ein Kelch. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Der Kelch der Segnung, den wir segnen,
22 Kelche. Ihr versteht schon ein bisschen schnell, wenn ich sage, es liegt von ungefähr, dass gerade 1. Samuel 22 ist. Und da gibt Belials nennen wir es in Vers 22. Also, könnt selber weiter daran prüfen. Wir wollen hier nicht stehen bleiben, so schnell Kenntnis nehmen. Also, ein goldener Leuchter weist 22 Kelche auf. 22 Knäufe zuerst, Knöpfe, dann aufbrechende Kelche und aufbrechende Blumen aus den 22 Kelchen. Was bedeutet Blumen? Herrlichkeit. Wahrlich, ich sage euch, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine dieser Blumen des Feldes. Herrlichkeit. Also wozu hat Gott Leidenskelche in unser Leben eingeordnet? Weil in den Leidenskelchen drin ist schon die uns von Gott zugeteilte Herrlichkeit verborgen. Und wenn wir diesen Leiden aus dem Weg gehen wollen, dann lassen wir die Leidenskelche sich nicht öffnen. Dann kommt die Herrlichkeit nicht heraus. Also, nun, Kelche, Leiden. 7 goldene Leuchter, das gibt wie viele Kelche da um den Herrn Jesus herum? 7 mal 22 gibt 154. 154, was ist das? Die Zahl 154 ist die Zahl der Abschluss der Leiden und Anbruch der Herrlichkeit. 7 mal die Zahl, Grundzahl der Leiden, nennen wir 22. Was ist denn mit Psalm 22? Das hat das auch mit Leiden zu tun. Zentrale. Psalm 22. Nichts zu machen. Das heißt, die Zeit der Leiden für Jesus Christus, Offenbarung 1 ist vorbei. 154. 7 mal 22. Anbruch der Herrlichkeit. Noch schnell. Wie viele Lichter sind denn um ihn herum, wenn 7 goldene Leuchter da sind? Aber ich will euch nicht blasen. 7 mal 7 gab es schon immer, 49. Ne? Spielen auch 7 mal 7 Tage eine Rolle? Dann ist nämlich Pfingsten nach Passa. Spielen auch 7 mal 7 Jahre eine Rolle? Dann kommt nämlich das Hall- und Jubeljahr. Merken wir, wie die Dinge einfach da sind in mathematischer Präzision. So, noch nicht genug. Also 49 Lichter sind da. Ja, aber wo ist das Halljahrlicht, das 50. Ja, das ist ja er selber. Ist der auch ein Licht? Aha. 54, 7 mal 22. Anbruch der Herrlichkeit. Noch schnell, wie viele Lichter sind denn um ihn herum, wenn 7 goldene Leuchter da sind? Aber ich will euch nicht blasen. 7 mal 7 gab es schon immer, 49, nicht? Spielen auch 7 mal 7 Tage eine Rolle? Dann ist nämlich Pfingsten nach Passa. Spielen auch 7 mal 7 Jahre eine Rolle? Dann kommt nämlich das Hall- und Jubeljahr. Merken wir, wie die Dinge einfach da sind in mathematischer Präzision. So, noch nicht genug. Also 49 Lichter sind da. Ja, aber wo ist das Halljahrlicht, das 50. Ja, das ist ja er selber. Ist der auch ein Licht? Aha. 49 Lichter um ihn herum und er selber ist das Licht. Ja, das Hall- und Jubeljahr in Person. So. Jetzt, wie viele Verse hat das Büchlein Klagelieder? Ja, genau 7 mal 22. Ich kann auch nichts dafür. 7 mal 22. Und zwar so, wir wissen, das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Klagelieder setzt sich zusammen aus 5 Kapiteln. So, 5. Erstes Kapitel hat 22 Verse. Der erste Vers beginnt mit den ersten hebräischen Buchstaben und der zweite mit dem zweiten und der 22. mit dem 22. Also das erste Kapitel hat 22 Verse. Das erste. Das zweite Kapitel hat auch 22 Verse. Gibt es wie viel? 44. Das mittlere 5 von 5, ist das dritte, immer das mittlere, Mittelfinger, hat dreimal 22 Verse.
hat der erste Vers, beginnt mit Aleph, und der zweite auch mit Aleph, und der dritte auch mit Aleph. Und der vierte, fünfte, sechste beginnen mit dem zweiten Buchstaben. Also das mittlere, dritte Kapitel hat 3 mal 22, 66 Verse. Alles Klagelieder. So. Wie viele Seelen zogen denn mit Jakob hinab in den Schmelztiegel Ägyptens? Aufpassen. Nein, ich glaube nicht alles, was ihr mir da erzählt. Jetzt sind wir an mathematischer Präzision. Wie viele Seelen zogen mit Jakob hinab nach in den Schmelztiegel? Bitte? Na ja, wenn wir jetzt an 3 mal 22 gleich 66 sind, dann ist doch klar 66. Nicht? Warum? Aller Seelen, die mit Jakob in Ägypten waren, waren 70. Der Josef war ja schon da unten, nicht? Und der Ephraim und Manasse sind da geboren. So. Und er gehört nicht zu den Seelen, die mit ihm hinabgezogen sind. Ne? Also die Bibel stimmt schon. Nur stimmt unsere geistliche Berechnungskunst oder Nachrechnungskunst nicht immer. Ne? So. Viertes Kapitel, wieder 22 Verse. Fünftes Kapitel, wieder 22 Verse. Also, 22, 44 plus 66 plus 22 plus 22 gibt genau 7 mal 22. 154 Verse. Klagelieder um den Herrn Jesus herum. Die Herrlichkeit, in die Gott ihn jetzt versetzt hat. Erstes Kapitel Offenbarung. Verdankt er des vollkommenen Leidensweges. Und der besteht immer aus 7 mal 22 Einheiten. Oder 22 mal 7. Ende der Leiden, Anbruch der Herrlichkeit. So, jetzt geht's weiter. Die ganze Nacht haben die Jünger vergeblich gefischt. Da steht einer am Ufer, der sagt so, zieht doch mal aus und werft das Netz zur Rechten. Gesagt, getan, was passiert? Ja, beinahe kippt das Schiff um vor lauter Fischen. Die werden gezählt und wie viele Fische haben die Jünger gefangen? Wie viel? 153. Begreift ihr meinen Schmerz? Warum habt ihr nicht 154 gefangen? Ne? Also klar, nicht? Jetzt stimmt's wieder nicht. Lieber Arthur, nur weiterlesen. Ne? Und siehe da, steht der Mann am Ufer, ein Kohlenfeuer. Wisst ihr, wem dann das Gewissen gebrannt hat und das Herz zu klopfen begann? Einem Petrus, wie der ein Kohlenfeuer sieht. Ne? Seine Erinnerung an was? Da brannte auch einmal ein Kohlenfeuer, aber nicht beim Herrn Jesus, sondern bei den römischen Kriegsknechten. Ne? Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich schwöre euch, ich bin verwünscht und verflucht, wenn ich diesen Menschen kenne. Kohlenfeuer. Ah. Sind das feurige Kohlen für den Petrus gewesen? Ne? Die sind großartig heilsam wieder zur Erinnerung, um demütig zu bleiben. Aber jetzt. Und siehe da, nicht nur brennt ein Kohlenfeuer, sondern auf dem Kohlenfeuer Fisch, Einzahl. Also 153 und 1 gibt 154. Das heißt jetzt auf Deutsch, nach uns zur Ermunterung, das ist ganz praktisch. Wenn wir je irgend in einem Zusammenhang der Erlösung, der Befreiung, jemand vermissen oder etwas vermissen sollten beim Herrn oder nach unserer Meinung, was haben wir dann zu tun? Dann nochmal näher nachsehen beim Herrn selbst. Das Vermisste hat er selber noch vor allen anderen zu sich genommen und schon schmackhaft gemacht für die Jünger. So eine Speise bereitet. So, ja, was hat es da zu tun,
mit den 400 Mann da.
Bei David in der Höhle Adullam.
Wie heißt der Sohn Davids?
Salomo.
Und Salomo zum Tempelbau Gottes, des Tempels Gottes, hob er Fremdlinge aus ganz Israel, so und so viel als Lastträger, so und so viel als Steinhauer im Gebirge, so und so viel so, und so viel Aufseher und so viel Oberaufseher. Alles mit Zahlen genannt. Zusammengezählt, es hört gut, 153.600. Wie viel fehlen bis zu 154.000? Ne? Denn bei Salomo geht alles in die Tausend. Wie viel fehlen? 400. Schade, dass die nicht da sind, Abdullah, gell? Wo müssen wir nachsehen? Wie heißt denn der Vater Salomos? Salomo stellt Christus dar, ne? Als den Friedenskönig. Ne? So. Und David war der Vater. Ne? Also was wir beim Sohne vermissen, dürfen wir mal wo nachsehen? Bei seinem Vater. Ne? Und siehe da, die 400, ne? Die beim Salomo, beim Sohne fehlen, ne? Hat der Vater schon längst vorher. Ne? Aber auf ganz erniedrigende, demütigste Art und Weise zu sich gezogen und zu was gemacht? Was wurden denn aus den 400 Mann? Alles Mitkämpfer David. Und da sind die Helden entstanden, die nachher ihm in allen seinen Kriegen in einer Treue zur Seite standen. Das war, drei von diesen Helden waren da und die drei und die mit ihm, mit David in der Höhle Adullam waren. Also sehen wir, 400, warum gerade 400? Keine Ahnung. Das, ich habe ja schon die Andeutung gemacht, und ich denke, wir haben den Vollzug schon vollzogen, nicht? Dass diese Leute, die zu David in die Höhle Adullam flohen und da Zuflucht fanden und nachher Mitkämpfer Davids geworden sind und bei seiner Thronbesteigung in Ehren dann dastanden vor allem Volk. Ein wunderbares Beispiel für die Gemeinde des Leibes des Christus. Unsere Höhle Adullam ist Golgatha in den Wunden Jesu, die Höhle. Denn wir lesen noch, ich darf vielleicht, wenn ich die Stelle gerade habe, noch vor Augen. Da ist noch die Rede vom Felsen Adullam. Stimmt's dann? Hat Gott den Mose auch einmal in eine Felsenhöhle gestellt? Ja. Tamar, die Schwiegertochter Judas, alles in der Niederung Adullam geschehen. Eigenartige Dinge. Tamar. Wer weiß, was Tamar auf Deutsch heißt? Hebräisch Tamar. Wunderbarer Name. Palme. Palme. Und was ist die Palme für ein Gotteszeichen? Repräsentiert? Hohes Lied bitte. Wem soll ich dich vergleichen, o Liebe unter den Bäumen? Du bist gleich der Tamar, der Palme. Eigenartig, dass ausgerechnet noch einmal eine Tochter erscheint, eine Jungfrau jetzt namens Tamar. Eine Tochter des Königs David. Eine Schwester des Sohnes Absalom. Also die hatten die gleiche Mutter in dem Fall. Und dann war ein Halbbruder da namens Amnon. Und der verliebte sich so in diese Tamar, in seine Halbschwester. Wurde krank. Ein Freund gibt ihm einen unheimlichen Rat. Wir kennen doch die Sache nicht. Ergreifend. Ja. Nach dem Geschehen, das dann
geschah, lesen wir, und Tamar ging hinaus, immer mit ausgestreckten Händen zur Höhe, weil sie vergewaltigt worden war von ihrem Bruder. Tamar. Dinge, unästhetisch, unmoralisch, alles dunkle Angelegenheiten. Wer versteht mich? Was ist denn ein Schatten? Ist der flüssig, fest oder gasförmig? Gar nichts, aber eine dunkle Angelegenheit. Und alle diese Dinge sind ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Der Körper aber, der alle diese Schatten wirft, diese dunklen Angelegenheit, ist der des Christus. Denn je heller das Licht, in dem ein Körper wandelt, umso dunkler der Schatten, den er wirft auf der Projektionsfläche der Erde. Ein Kerzenlicht, was wirft denn das für einen Schatten, wenn sonst kein Licht da ist? Sozusagen kein Licht. Aber die Sonne wirft einen Schatten, ganz scharf umrissen. Das heißt, zwischen Körper, der den Schatten wirft, und dem Schatten bestehen nur zwei Übereinstimmungen. Nämlich, nur die Umrisse des Körpers sind am Schatten ersichtbar und zweitens die Bewegungen des Körpers. Aber grundsätzlich gilt zwischen Schatten und dem Körper, je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, wenn der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Das heißt, alle diese Dinge sind Schatten, dunkle Angelegenheiten, bitte. Wir brauchen uns keine Mühe zu geben, zu sagen, es seien keine dunklen Angelegenheiten. Aber die Weisheit der Barmherzigkeit und Liebe Gottes benützt mit Wonne diese Dinge in seiner Barmherzigkeit aufgrund von Golgatha, hat er sich das Recht geschaffen, um gerade die Herrlichkeit seiner Barmherzigkeit maximal unter Beweis stellen zu können. So, wir haben jetzt gehört von Tamar. Jetzt sage ich mir selber mal, lieber Arthur, das genügt jetzt für heute Abend. Jetzt gehen wir lieber mal ins Neue Testament mit diesen dunklen, unmoralischen und unästhetischen und widerwärtigen Dingen. Wollen wir uns mal nichts mehr zu tun haben. Schlagen wir das Neue Testament auf Matthäus 1. Wollen wir gerade vorne anfangen. Warum lacht ihr jetzt nicht? Ja, hat allen Grund. Allen Grund. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac und so weiter. Ja, man könnte lesen. Isaac aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder. Judah aber zeugte Phares, das ist der Peretz, einer der beiden Zwillinge, das ist der, der dann den Riss gemacht hat, dem anderen zuvorgekommen ist. Und Sarah, das ist der Sarah, von der Tamar. Ja, ich habe gemeint, wir wollen jetzt im Neuen Testament lesen. Wie beginnt denn das? Das beginnt genauso, Bericht zu erstatten von dem wir lesen dürfen. Er schämte sich nicht, sie Brüder zu nennen. Aha. Hätte er Grund, sich zu schämen mit seiner Adulam-Sippschaft und Gesellschaft? Hätte er Grund. Allen Grund, bitte. Oh, sonst wären wir nicht hier. Sonst wären wir nicht hier. Phares aber zeugte Esrom, Aram, Aminadab, aber zeugte Nashon aber zeugte Salmon aber zeugte Boas von der, wie hieß die Mutter von Boas? Rahab. Wer war das? Genau die Hure von Jericho. Sind wir doch im Neuen Testament. Geschlechtsregister Jesu Christi? Oder haben wir uns verirrt? Von der Rahab. Stimmt genau chronologisch. Ja, hat das Neue Testament sonst noch etwas zu sagen von der Hure Rahab von Jericho? Wo? Im Glaubensheldenkapitel Hebräer 11. Durch Glauben kam Rahab, die Hure von Jericho, nicht mit den Ungläubigen um. Also, wie steht sie da vor Gott, dem Gott Israel? Sie war unter Gesetz. Als Glaubensheldin. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, mit den Ungläubigen. Ja. Und wie heißt der Sohn, den Salmon mit Rahab gezeugt hat? Wie heißt er? Boas. Ist das nicht ein prächtiger Mann? Großartig. Ne? Boas. Von der Rahab. Boas aber zeugte Obed. Von der Ruth. Woher kommt denn die? Einem Moabiter sollst du auf keinen Fall Barmherzigkeit erweisen, sagt das Gesetz. Bitte, so etwas. Sollst du auf keinen Fall Barmherzigkeit erweisen. Also hatte die Ruth irgendwas zu gut da in Israel? Nein. Da musste schon die Hungersnot auf Juda, Israel gekommen sein und die selber froh gewesen sein, in Moab am Leben bleiben zu können. Und auch gut. Obed aber zeugte wen? Isai. Isai aber zeugte David. Also was hat der prächtige David für eine Ahnenreihe? Ja, und für was sorgt David auch noch? Kommt gleich. David aber zeugte Salomo von der des Uriah. Sind wir wieder gleich weit. Geschlechtsregister Jesu Christi. Ich glaube, wir alle würden uns von Haus aus bedanken für ein solches Vorfahrenregister. Wenn jetzt niemand wagt, Halleluja zu rufen, aber ich rufe doch trotzdem erst recht Halleluja. Dass wir einen solchen Gott haben, der hinabsteigt, wirklich, wenn wir lesen, der von keiner Sünde wusste, Jesus wusste nicht mal, was Sünde ist, nicht? Ließ sich für den ganzen Sündenwuchs der Schöpfung zur Sünde machen. So. Darf er dann Gemeinschaft haben mit solchem Volk? Nicht? Ja, das ist ja die Voraussetzung, dass solches Volk bei einem so hohen, wunderbaren Herrn überhaupt Zuflucht finden kann. Dass er sich auf unsere furchtbare Stellung nicht nur herabgelassen hat, sondern identifiziert hat. Und an unserer Stelle nach dem Gesetz alle Flüche und alle Strafe und alles, die ganze Verdammnis und den Todesgang in die Hände Satans als Lösegeld überliefert zu werden, alles auf sich genommen hat. So. Jetzt darf ich nur noch ein Wort sagen. Matthäus, Geschlechtsregister Jesu Christi, beginnt mit Abraham. Also zuerst kurzer Überblick. Jesus Christus, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Erster Text. Und jetzt beginnt er im Einzelnen mit Abraham. Jetzt achten. Wir haben gelesen, Abraham zeugte den Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte, Judah zeugte, geht's weiter. Bis Maria, Josef, was? Wo Josef erscheint, der Angetraute der Maria, fehlt das Wörtchen zeugte. Stimmt's? Aha, kann man da was lernen? Ist die Situation klar, mathematisch, präzise?
Also sagen wir mal, 50 Mal kommt das Wörtchen von Abraham, zeugte, 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 hat man gemerkt, so blöd, nicht? Brauchst du gar nicht nötig, immer schreibt zu zeugte, nicht? Ihr versteht mich, wenn ich das sage, nicht so unsere blöden Überlegungen habe ich gemeint. Also, und wo Josef, der Angetraute der Maria erscheint, heißt nicht, und Josef zeugte Jesus. So, das ist Matthäus. Jetzt kommt Lukas, was macht er? Geschlechtsregister Jesu Christi. Wo beginnt der? Der beginnt jetzt dort, wo Matthäus den Überblick begonnen hat, bei Jesus. Jetzt heißt es, Jesus war, Elberfelder übersetzt, wie man meint, das ist nicht schlecht übersetzt, aber trifft den Nagel nach dem Griechen nicht auf den Kopf. Josef war nach dem Gesetz, Klammer, der Schwager-Ehe. Ein Sohn des Josef. Aha. Was haben wir gelernt? Es kann einer nach dem Gesetz als Sohn des Sohns so eingetragen sein, ohne dass der betreffende Vater, der da genannt wird, den Sohn gezeugt hat, sondern ein anderer hat den gezeugt. Wer hat dann den Sohn des Josef, den Sohn der Maria gezeugt? Der Heilige Geist. Ich darf jetzt nicht stehen bleiben, warum? Ganz, also das ist ein Thema für sich. Also, Gesetz der Schwagerehe, großartig. Natürlich nach dem Fleisch, angeordnet von Engeln, nicht? Etwas Eigenartiges, Sonderbares. Nicht? Sowohl in den Augen Gottes, als auch in den Augen jedes, entschuldigt, hätte beinahe gesagt, vernünftigen Menschen. Aber warum hat Gott so etwas genehmigt und ins Gesetz aufnehmen lassen? Weil er wusste, ich werde nicht einmal in meiner Weise, auf meine Weise an dieses sonderbare Gesetz nach dem Fleisch halten. So ganz genau. Und werde genau dann das vollbringen, was dem Gesetz unmöglich ist. Indem ich mich gerade da in der heiklen Sache genau an den Buchstaben des Gesetzes halte, bringe ich genau das fertig, was dem Gesetz unmöglich ist. Ja, was lesen wir da? Und Jesus war 30 Jahre alt geworden, nach dem Gesetz der Schwagerehe, ein Sohn des Josef. Aber nur nach dem Gesetz der Schwagerehe. Josef hat ihn nicht gezeugt. Auch das wissen wir nach Lukas. Und jetzt schreibt Lukas immer, er war nach dem Gesetz ein Sohn des Josef, des Eli, des Nadab, des David, des Abraham, des Seth, des Adam, des Gottes. Also wo hört Lukas auf? Nicht bei Abraham, sondern alle Patriarchen zählt er noch auf bis Adam, bis zu Gott. So, das hören wir mal. Was ist Jesus letzten Endes? Sohn des Gottes, find's. Letzter Punkt bei Lukas. Ne? Sohn des Gottes. Zweitletzter Punkt, Sohn des Adam. Des Menschen hat Jesus sich gelegentlich vorgestellt als des Menschensohn. Aha, ich darf nur schnell sagen, da hat Gott, nachdem durch den Ungehorsam Adams, Evas, war der Tod in die ganze Menschheit durchgedrungen. Da war Adam nicht mehr fähig, Gottes Leben zu zeugen. Stimmt's? Aha. Wer ist der Nächste von Adam, der noch zeugen kann? Sohn des Adam, des Gottes. Wer ist der Nächste? Gott. Kann Gott zeugen? Hat er gezeugt? Für eine verlorene Menschheit. Aber jetzt dürft ihr sagen, alle miteinander Halleluja. Halleluja. Nur von weitem ahnen, gell? Was unser Gott, warum er solche eigenartigen, nach dem Fleisch, der Schweizer sagt, spässigen Dinge genehmigt hat. Umso anbetungswürdiger und wunderbarer sind die göttlichen Dinge und Zusammenhänge, wie er die Dinge dann handhabt. So. Verstehen wir jetzt, dass die klaffenden Differenzen zwischen dem Geschlechtsregister des Matthäus und dem Geschlechtsregister des Lukas
sagen wir mal, Matthäus hat nennt bis Abraham, sagen wir mal, 30 oder 40 Namen, ne? Und Lukas hat etwa 50 Namen, also etwa ein Drittel mehr. Da können die jetzt übereinstimmen. Unmöglich. Von den Namen, die genannt werden, stimmen zwischen Matthäus und Lukas, also von Jesus bis Abraham, von Abraham bis Jesus, stimmen vielleicht zwei Drittel. Und ein Drittel sind Namen da, die gar nicht übereinstimmen. Ganz andere Namen. Ne? Der Schweizer sagt, ein gefundenes Fressen für Bibelkritiker. Da ist ja ganz klar, da haben wir ja, wer will da sagen, das sei nicht offensichtliche Widersprüche und vollständige Unstimmigkeiten. Gibt's doch nicht. So. Dann hat Gott die Weisen wieder erhascht in ihrer Liste. Wunderbar. Der eine benutzt die, oder zählt die Ahnenreihe auf nach dem Gesetz der Schwagerehe. Die finden sich dann auf einmal wieder, nicht? Wenn ein Ehepaar zusammenkommt, nicht? Ja. Wo es dann mit der Seite, wo gezeugt wurde, wieder zusammenfällt. Und dann geht es wieder so weiter, dann klafft es wieder auseinander. Warum? Weil wieder einer dieser Vorfahren ohne Sohn gestorben ist, das muss ein anderer wieder zeugen. Und Lukas nimmt nennt den Namen dessen, der nicht gezeugt hat. Verstehen wir? Also nach dem Gesetz der Schwagerehe, noch einmal, an und für sich eine eigenartige Sache, hat die Weisheit Gottes Wunderdinge vollzogen. Und jetzt dürfen wir abschließend ein Wort lesen. Micha 1, Vers 15. Einer der kleinen Propheten. Noch werde ich den Besitznehmer dir bringen, Bewohnerin von Marescha. Bis Adulam werden kommen die Edlen von Israel. Verstehen wir jetzt? Was heißt das? Vorerst war nur das Lumpengesindel da, nicht? In Adulam. Aber was werden alle Edlen auch einmal sich gefallen lassen müssen, nicht? Und gerne tun. Dann sind die auch eines Tages froh, dass auch sie nach Adulam kommen dürfen. Und Gnade empfangen dürfen, wenn sie an der Reihe sind. Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.